Ich lese die Verse aus Epheser 6, die Verse 10 bis 20. Zuletzt, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch oder Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen, und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen. Und für mich, dass mir das Wort gegeben werde, wenn ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums zu verkündigen, dessen Bote ich bin in Ketten, dass ich mit Freimut davon rede, wie ich es muss.
Ja, danke schön. Ich weiß es von einigen von euch, dass ihr bei der Armee gewesen seid und wart Soldaten. Ich selber auch. Paulus gebraucht ganz oft bildhafte Beispiele, damit man sich Dinge wirklich vorstellen kann, damit man sie begreift, damit man nicht nur von theoretischen Dingen redet, sondern etwas Fühlbares vor sich hat. Er wird diesen Brief an die Gemeinde in Ephesus wahrscheinlich in Gefangenschaft geschrieben haben, wie der Schluss des Briefes auch denken lässt. Damals war es üblich, dass Gefangene richtig ernst bewacht wurden. Wir wissen aus einigen Bibelstellen, dass er sogar gekettet war zwischen zwei Bewacher, oder Petrus war das. Er hatte also wahrscheinlich beim Schreiben dieses Briefes mindestens einen bewaffneten römischen Soldaten vor sich, den er täglich hatte im Umgang. Es war die Zeit, als das Römische Reich die Welt beherrschte. Das Römische Reich war straff durchorganisiert, hatte zur damaligen Zeit die beste Armee der Welt, nicht weil die Menschen besser gewesen wären, sondern einfach durch Organisation, durch eine Befehlskette ohnegleichen, durch ein Straßennetz. Es war wunderbar alles eingerichtet. Das ist natürlich ein Bild. Wir reden vom Reich Gottes und nicht von einer menschlichen Armee. Deswegen heißt das auch die geistliche Waffenrüstung. Wir in der Gemeinde, wir können uns als Soldaten Christi bezeichnen oder vergleichen mit Soldaten. Wir Kinder Gottes, egal wie alt wir sind, wir haben einen Kampf zu kämpfen. Wir kennen uns alle recht gut. Wir haben die verschiedenen Altersgruppen in der Gemeinde. Opa Paul liegt im Bett und kämpft gegen die Krankheit und gegen die Einsamkeit. Unsere jungen Leute haben ihre Dinge in der Schule, die im Beruf stehen, haben ihre Anfechtungen. Jeder auf seinem Bereich. Keiner von uns ist frei von Anfechtungen. Keiner. Und wir kämpfen diesen Kampf nicht gegen andere Menschen. Ich habe das mit Absicht rot geschrieben, weil heutzutage christliche Fundamentalisten gerne in die, ich sage jetzt schon mal fast rechtsradikale Ecke gestellt werden. Je fundamentaler es wird, desto friedlicher wird es. Wenn Christus das Fundament ist und er vorangegangen ist, er hat geduldet bis zum Tod, Je fundamentaler es wird, desto friedlicher wird es. Das muss man immer ganz deutlich sagen. Das Fundament ist Christus. Wir haben also nicht die Aufgabe, dieses, was wir nachher alles hören werden, diese einzelnen Waffenrüstungsteile gegen andere Menschen einzusetzen. Wir kämpfen nicht gegen andere Menschen, sondern gegen Anschläge des Teufels und gegen böse Geister. Das sagt uns die Bibel eindeutig und wir wissen es auch, dass solche Dinge keine Erfindungen sind. Wir alle haben vom Besprechen von Satanismus gehört, einige haben Berührungen damit gehabt. Es sind keine ausgedachten Dinge. Es ist nicht Tiefenpsychologie, es sind wirklich reale Mächte, die uns umgeben. Und wir wissen, dass der Teufel ein spezielles Ziel hat. Er will uns wegbringen von Gott. Ja, wenn man kämpft mit eigener Kraft, was haben wir an eigener Kraft? Wir haben ein Stückchen eigene Kraft, aber der Teufel ist für uns ein Gegner, dem wir menschlich nicht gewachsen sind. Können wir nicht. Ich habe heute Nacht ein bisschen auch an meine Armeezeit zurückgedacht. Ich glaube, den Gedanken werden wir mal ein bisschen noch vertiefen, weil es ein Bild vermittelt. Wenn ein Mensch zur Armee geht, dann sagt er irgendwann und er schreibt es auch, ja, ich trete jetzt hier ein. Wenn ein Mensch sein Leben Christus übergibt, dann übergibt er dem Befehlshaber sein Leben und er ist gerettet. Egal, wie sein Ausbildungszustand ist, ob er als Soldat im Reich Gottes schon dienlich ist oder nicht, spielt für die Rettung keine Rolle. Denn die Rettung vollbringt der Herr. Die ist schon vollbracht. In dem Moment, wo man sagt, ja, Jesus, mein Leben gehört dir, ist man gerettet. Aber dann beginnt der Weg eines Soldaten Christi. Dann beginnt die Ausbildung. Wer noch seine Grundausbildung ein bisschen im Kopf hat, der weiß, es werden Dinge geübt bis zum Gehtnichtmehr. Also ich sage mal, diese MP, ich kann sie wohl im Dunkeln noch auseinandernehmen. Die Gasmaske auf Zeit aufsetzen, Betten bauen, kann ich heute natürlich nicht mehr. Marschieren. Und diese Soldaten sind zwar alles Einzelindividuen, aber sie sind gezwungen, per Befehl zusammenzuarbeiten. Kennt ihr noch diese Asterix-Filme, wo die Soldaten hier mit ihrem Schwert, mit ihren Schildern irgendwelche Formationen bilden, wo eigentlich nur noch Schild zu sehen ist? Da ist nichts mehr anderes zu sehen. Ab und zu kommt da mal ein Schwert raus, aber sie arbeiten zusammen. Es sieht aus wie ein Tanz. Und eine Gemeinde ist nicht viel anders. Es sind alles Einzelindividuen, die aber zusammenarbeiten müssen. Und sie haben aber ein regierendes Haupt über sich, den Befehlshaber. Und der diese Figuren ordnet. Manchmal kann man die einzelnen Positionen gar nicht überblicken und weiß gar nicht, warum muss ich jetzt gerade das machen. Aber es passt zusammen. So wie wir gestern bei Naomi gehört haben und Ruth die Geschichte. Sie wussten garantiert nicht, warum sie Schritte in ihrem Leben gehen mussten, aber es diente dem Plan Gottes. Es wurde der König David geboren in der Folge, ein Vorfahre Jesu. Und sie haben es bestimmt nicht verstanden. Und auch wir werden oft Dinge tun, wo wir kein Ergebnis sehen. Wenn wir ein Frühstückstreffen ausrichten und uns viel Arbeit machen und hinterher haben wir doch keine Taufe, naja, ne, das macht nichts. Gott hat seinen Plan mit uns und er sagt, tut es und wir haben eine Antwortmöglichkeit und die heißt jawohl. Also wir kämpfen nicht mit eigener Kraft. Wir haben jemanden, der hat Kraft. Und unsere Stärke liegt im Herrn. Und wir werden richtig aufgefordert, die Waffenrüstung Gottes anzuziehen. Da ist jetzt so ein Rekrut, der hat Ja gesagt, der hat unterschrieben. Dann wurden wir da eingezogen, dann fahren wir da hin und dann wird man eingekleidet. Eingekleidet. Man hat eigentlich von nichts eine Ahnung erstmal. Ich habe mich gefragt, warum ist der Gürtel der Wahrheit das Erste? Fängt man beim Kämpfen nicht gleich an und ne? Jetzt geht das aber los? Nö, nein. Der Gürtel der Wahrheit ist das Erste, was man kriegt. Ihr könnt mir glauben, ich habe ein bisschen recherchiert. Dieser Gürtel, das ist nicht nur Zierde, das ist ein Schutz vor Tiefschlägen. Ein Tiefschlag verhindert überhaupt ein Zustandekommen eines Kampfes, ist beim Sport verboten, weil es gibt dann gar keinen Kampf. Der Kampf ist sofort beendet, weil man keine Chance dagegen hat. Dieser Schutz vor Tiefschlägen, wenn wir ganz vorne in die Bibel gucken, wenn die Wahrheit des Wortes Gottes angegriffen wird, dann ist der Kampf schon vorbei. Die Menschen waren hilflos ausgeliefert dem Bösen. In dem Moment, wo sie ihm geglaubt haben und nicht Gott, war der Kampf schon verloren. Wir kennen alle diesen Vers aus dem Lied und er ist aktuell wie nie. Der erste Schutz im Kampf ist dieser Gürtel. Der erste Schutz. Da braucht man selber noch gar nichts machen, ihn einfach nur anlegen. Panzer der Gerechtigkeit. Hat man gleich diese Ritterfilme vor Augen, so ein Panzer. So ein Panzer ist schwer und unbequem. Ich weiß, König David wollte keinen, als er gegen Goliath gekämpft hat. Dieser Panzer hat den Zweck, alles abzuleiten, abzuhalten, was an Angriffen so kommt. Wenn dann doch mal ein Schlag durchkommt, dass er nicht gleich so verletzt, dass man nicht mehr weiter kann. Gerechtigkeit. Haben wir eigene Gerechtigkeit? Nein. Durch Christus gereinigt, gewaschen in seinem Blut. Durch sein Opfer gerecht geworden. Wenn uns das bewusst ist, dass wir durch ihn gerecht geworden sind, dann ist das wie ein Panzer. Ich muss nicht darauf vertrauen, was ich für ein toller Kerl bin. Bin ich ja gar nicht. Wir kennen uns alle gegenseitig. Wir wissen, dass wir Fehler haben. Wir sind nicht immer tolle Menschen. Wir machen Dinge falsch. Und wir werden nicht gerettet, weil wir so gut sind, sondern weil Christus gesiegt hat. Und wenn ich diese Gerechtigkeit habe, seine Gerechtigkeit, dann weiß ich, dass es funktioniert. Es ist nicht meine Kraft. Aber ich muss diese Gerechtigkeit anziehen. Ich muss sie haben wollen. An den beiden gestiefelt einzutreten für das Evangelium des Friedens. Der Vers aus dem Römerbrief, der da steht, das habe ich Arno Pöker gewünscht. Der war hier in Bützow, wurde ordiniert zum Prediger im Ehrenamt, und das sollte eigentlich jeder Verkündiger des Wortes, jeder, der seinem Nachbarn etwas weitersagt, sollte sich nicht schämen des Evangeliums. Und wir dürfen gerne mal ein kleines bisschen darüber nachdenken, was ist denn eigentlich das Evangelium? Was ist der Kern des Evangeliums, wenn ich es ganz kurz zusammenfassen müsste? Christus ist für meine Schuld gestorben. Ich beuge mich unter ihn. Er ist der Herr. Wenn wir mit anderen Menschen reden, wenn wir ihnen etwas von Gott sagen, was sagen wir denn? Sagen wir, ich glaube an Gott, ich gehe sonntags zur Kirche? Das ist noch so ein bisschen locker leicht allgemein gehalten. Oder sagen wir, Jesus ist mein Herr? Auch ich tue mich damit manchmal schwer, das gebe ich gerne zu. Das kommt auf einmal, mit wem man gerade spricht, weil man die Reaktion oft weiß, dass man automatisch so ein bisschen in die doofen Ecke gestellt wird, wenn man heute sagt, Jesus ist mein Herr. Oh, oh. Aber bitte lest auch den anderen Vers. Jeder, der sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde ich mich auch bekennen. Wer mich aber verleugnet, den werde ich auch verleugnen. Ich finde, das sind ganz harte Worte. Wir glauben nicht an irgendeinen Gott wo man den Namen des Gottes beliebig einsetzen kann. Es ist ja nur ein Gott für alle. Nein, nein, das tun wir nicht. Wir glauben an Jesus. Er ist für uns gestorben. Und das dürfen wir auch nicht vergessen. Und wenn wir uns dafür schämen, brauche ich nicht weiter zu reden. Der Schild des Glaubens. Für mich ist der Schild das wichtigste Gerät dabei. Dieser Schild ist ein wunderbares Ding. Man braucht ihn nur ergreifen, und diese Schilder waren damals mannshoch. Das waren Riesendinger. Also selbst wenn man zu feige zum Kämpfen war, konnte man sich immer noch hinter dem Schild verstecken. Und übertragen, ich habe das wirklich ganz oft erlebt. Ich war oft zu dumm, habe Fehler gemacht, aber der Schild war da. Und man kann immer noch sagen, ich glaube es aber und ich will es nicht loslassen und ich lege diesen Schild nicht ab. Und wenn wieder ein Pfeil kommt, dann stehe ich immer noch hinter dem Schild. Für mich ist dieser Schild wunderbar. Der Böse versucht uns von dem Weg abzubringen. Man könnte jetzt von ganz vorne anfangen, warum er das tut. Er selbst hat versucht, gleich zu sein wie Gott und gönnt es jetzt keinem anderen, zu Gott zu kommen. Und er ist listig und er schießt mit feurigen Pfeilen. Wir könnten jetzt anfangen, Sünden aufzuzählen, das will ich gar nicht. Das muss jeder von uns selber wissen, welche feurigen Pfeile ihn im Leben treffen. Wir alle haben unsere Schwachpunkte. Und der Teufel zielt gut und er trifft genau da, wo wir schwach sind. Deswegen dürfen wir diesen Schild niemals loslassen. Niemals. Diese Pfeile, oft sehen sie schick aus und man merkt gar nicht gleich, was passiert. Man kann manchmal hinterher sehen, die Auswirkungen, die Entwicklung. Und manche Pfeile erkennt man daran, dass sie einfach nicht mit Gottes Wort übereinstimmen, sollte Gott gesagt haben. Und dann wird es gefährlich. Und dann kann man den Schild hochhalten. Der Helm des Heils. Ich habe mal an einem ganz nebligen Tag einen ganz langen Spaziergang mit unseren Hunden im Wald gemacht, habe meine Hörbibel auf dem Handy angehabt und habe das Buch Hiob gehört. Und es war so eine ganz unheimliche Atmosphäre für mich. Und man konnte sich so richtig hineindenken, was er erlebt hat. Und seine Freunde gehen ihm richtig auf den Keks und es geht ihm auch nicht gut. Es geht ihm wahrlich nicht gut, überhaupt nicht gut. Und dann kommt dieser Satz: Doch ich weiß, mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er über dem Staub stehen. Wisst ihr, wenn so eine Schlacht ist, ne? Da wird ganz viel Staub aufgewirbelt. Und irgendwo sieht nachher auch gar keiner mehr, wer gegen wen. Und es ist nur noch ein tierisches Gewimmel. Alle verlieren auch vielleicht ein bisschen den Überblick. Und dann legt sich der Staub. Und es gibt etwas, das wird dann immer noch da sein, Christus. Bei allem Streit auf dieser Welt wird er am Ende dastehen. Er ist der, der alles in der Hand hält. Und wenn wir meinen, es passieren Dinge, die müssen ihm entglitten sein. Nein, nichts ist ihm entglitten, gar nichts. Alles ist in seiner Hand. Und alles ist auch geordnet, auch wenn wir es nicht sehen. Und wenn sich, ich sag mal, der Staub dieser Welt legen wird, dann stehen wir vor ihm. Und es ist für mich ein wunderbares Bild. Er hat den Schuldbrief getilgt Es war damals üblich, wenn eine Armee gewonnen hatte, die Römer haben das gemacht, da gab es diese Triumphbögen in Rom, dann haben sie die Führer der Völker, die sie besiegt haben, die haben sie mitgebracht nach Rom und die wurden dann durch die Straßen geführt und das Volk hat gejubelt und alle haben sich gefreut, wie toll ihre Armee gekämpft hat. Das ist dieses Bild hier. Christus hat die Mächte und Gewalten entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt. Im Triumphzug hat er sie mit sich geführt. Und sein Sieg wurde nicht mit einem physischen Schwert errungen, sondern mit einem geistlichen Schwert. Und das ist eben der Unterschied, den es für uns zu bedenken gilt, dass wir nicht gegen Menschen kämpfen, sondern dass es einen geistlichen Kampf zu kämpfen gibt. Jetzt kommen wir zum Schwert. Jetzt erst kommt das Schwert, wo man doch denken würde, in einem Kampf ist das Schwert das Erste. Das kommt zum Ende. Das Schwert ist das Wort Gottes. Es ist eine aktive Angriffswaffe. Die lernt man zu gebrauchen, wenn man das andere schon hat. Wenn man sich verstecken kann hinter dem Schild, wenn man den Panzer schon anhat. Wenn einen die feurigen Pfeile nicht mehr treffen, wenn man sich ein Stückchen weiter nach vorne wagen kann, weil man nicht mehr so verletzlich ist, dann darf man auch das Schwert gebrauchen. Wenn wir uns ein kleines Kind vorstellen, ein kleines Mädchen mit einem riesenhaften großen Schwert, weiß ich nicht, wie schwer die Dinger sind, das kann damit gar nichts anfangen. Das verletzt sich eher selber, bevor es einen Kampf damit kämpfen kann. Es ist einem Ungeübten nicht nütze, dieses Schwert. Man muss es lernen, damit umzugehen. Bei einem ausgebildeten Soldaten, wenn man so an manche Filme denkt, ist ein Schwert eine fürchterliche, gefährliche Waffe. Was heißt das nun für uns? Was heißt das nun für uns? Bibel lesen, lernen. Welche Bibelstelle ist für welche Lebenssituation? Ich kann nicht jeden Vers der Bibel x-beliebig anwenden. Onkel Friedhelm hat mal zu mir gesagt, Nils, wir müssen natürlich gucken, was passt zu wem. Wir können nicht sagen, wenn Judas sich umgebracht hat, geh hin und tu dasselbe. Das ist natürlich Schwachsinn. Man kann nicht Bibelverse wahllos aneinander reihen. Es muss in die Situation passen. Man muss lernen, mit dem Wort Gottes umzugehen. Natürlich sollen wir von Liebe reden, aber nicht, wenn wir einen Angriff des Bösen erleben. Und wenn wir einen Angriff, ne, und umgekehrt, ihr wisst, wie ich es meine. Alles hat seine Zeit, alles muss auch gelernt werden. Das ist es, was der Herr tut mit uns. Er bildet uns aus zu Soldaten im Reich Gottes, nachdem wir schon gerettet sind. Unsere Unterschrift, unser Ja besiegelt unser Heil. Wir sind Soldaten und dann fängt das Lernen an. Und je mehr wir lernen, desto dienlicher werden wir. Desto mehr können wir Reich Gottes aufbauen in der Welt. Das hat aber nichts damit zu tun, dass wir gerettet sind. Und ich denke auch, ein Mensch, der vielleicht gar nicht in der Lage ist zu kämpfen. Es gibt ja auch Menschen, die sind vielleicht nicht so klug oder die sind auch nicht so von ihrem Wesen her. Die sind trotzdem gerettet, wenn sie Ja zu Christus gesagt haben. Es gibt auch verschiedene Soldaten, das haben wir erst gar nicht erwähnt. Es gibt ja in einem Heer gibt es ja nicht nur Leute, die mit dem Schwert vorne stehen. Es gibt auch den Küchensoldaten, es gibt das Musikchor, es gibt den, der die Teller hinterher abwäscht. Und trotzdem gehören sie zur selben Armee und tragen die gleiche Uniform und sind Gerettete. Und dieses mit dem Schwert, das macht der Herr uns selber vor. Ich bin am Überlegen, ob wir den Text noch komplett lesen oder kennt ihr alle die Versuchungsgeschichte Jesu? Ach, wir lesen es noch, ne? Heute ist Sonntag, wir haben nichts weiter vor. Dietl, liest uns mal die Versuchungsgeschichte.
Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat zu ihm und sprach: Bist du Gottes Sohn? So sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn? So wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm: Wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Darauf führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm: Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel und siehe, da traten Engel zu ihm und dienten ihm.
Ja. Dieser Bericht, der illustriert ganz deutlich, worum es dem Teufel eigentlich geht. Er möchte angebetet werden. Er möchte, dass Gott die Ehre genommen wird und er an seine Stelle tritt. Und alles andere vorher waren nur Versuche, Jesus dorthin zu bringen. Es geht immer darum, dass Gott die Ehre behält, dass wir in seiner Kraft kämpfen, ihm zur Ehre leben und nicht denken, wir sind die Großen, sondern er ist es. Wenn wir weiter gucken in dem Epheserbrief, dann bittet Paulus darum oder gibt die Anweisung zu beten. Betet alle Zeit. Wie ist das nun mit einem Soldaten und seinem Heerführer? Ein Heerführer gibt Befehle und der Soldat muss sie möglichst genau ausführen. Und wenn er was nicht verstanden hat, dann muss er nachfragen, um dem Willen dessen, der den Oberbefehl hat, möglichst gut auszuführen. Gebet ist so ein Nachfragen, ein Anklammern an den schon siegreichen Herrn, der den Sieg schon errungen hat. Und er ist nicht nur ein General, der so unnahbar ist, er ist auch der gute Hirte. Dann wird noch da gesagt, dass die Menschen, die Evangelium verkündigen, besondere Fürbitte brauchen. Paulus bittet auch darum, dass für ihn gebetet wird. Und er bittet nicht darum, dass die Menschen darum bitten, dass er dort rauskommt, dass seine Lebensumstände verbessert werden, dass er mehr zu essen kriegt oder mehr Gehalt oder mehr Urlaubstage, damit das Evangelium mit Freimut verkündigt wird. Das ist das Ziel der Gebete. Damit mehr Menschen erreicht werden, damit Menschen gerettet werden. Es geht nicht um das Wohlbefinden des Verkündigers. Es geht darum, dass das Evangelium verkündigt wird. Das ist die Hauptsache. Und das kommt da richtig gut raus am Ende. Ich habe jetzt zum Schluss, ich habe überlegt, ob ich das mache oder nicht, weil es ein bisschen ja, klischeehaft vielleicht ist. Es gibt so diese zwei Varianten. Es ist dieser Teufel, der brüllende Löwe. Und dann gibt es diese zwei Möglichkeiten. Wenn man sich nur so ein Raubtier vorstellt, wen mag er wohl lieber angreifen? Also, ist ganz eindeutig, ne? Der es gelernt hat, sich hinterm Schild zu verstecken und der auch ein Schwert in der Hand hat, dem wird es wahrscheinlich leichter fallen, sich zu verteidigen, als dem, der sich ängstlich versteckt und gar nicht weiß, was los ist, der noch nicht mal den Gürtel der Wahrheit trägt, hat keine Chance, überhaupt keine Chance. Bei all dem ist das Wichtigste aber zu begreifen, dass es nicht unsere Kraft ist. Es ist seine Kraft. Das möchte ich ganz besonders betonen. Jesus gebührt die Ehre. Er hat den Sieg bereits errungen. Wir dürfen uns hinter ihm verstecken, in seiner Wahrheit wachsen, in der Liebe wachsen. Das wünsche ich uns allen. Amen.